Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com, formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und ich begrüße wie immer sehr herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com formel1.de aus der Saisonvorschau kennt ihr ihn noch. Jetzt ist er auch mal zu einer Rennvorschau dabei. Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
Das freut mich auch und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Möchte aber, bevor wir jetzt über die Formel 1 sprechen, ganz kurz einen Hinweis loswerden in Sachen Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Ruben, Ole, seid ihr Football-Fans?
Jein.
Ich sag auch mal jein.
Also Super Bowl guckt ihr, aber der Rest ist eher
genau
so
genau in diese Kategorie, ja.
Ja, okay. Manchmal gucke ich noch ein bisschen mehr, aber es läuft meistens dann doch noch auf den Super Bowl hinaus.
Wenn ihr allerdings von Anfang an dabei sein wollt, dann beginnt die Saison natürlich mit dem NFL Draft und den gibt es live bei uns im Programm. In den Nächten von Freitag bis Sonntag, jeweils ab 0.30 Uhr, könnt ihr das bei uns verfolgen mit Christian Schimmel von derdraft.de, der analysiert und bewertet für euch die Picks der Teams der ersten Draftrunde. Ja, und die weiteren Runden begleiten wir dann ebenfalls live von Freitag bis Sonntag. Also da ist eine Menge für euch zu hören. Natürlich auch wieder Baseball im Programm. Am Samstag ab 14 Uhr die München Hard Disciples gegen die Mainz Athletics. Und wir haben von Samstag bis Montag jeweils ab 10 Uhr Goalball. Ja, also wenn ihr mal was hören wollt, was wirklich ganz speziell ist, nämlich eine weltweit beliebte Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und ihr mal live im Radio zuhören wollt, wie das ist, dann könnt ihr das machen, jeweils von Montag, Samstag bis Montag ab 10 Uhr live bei uns auf meinsportradio.de. Also eine Menge Live-Sport und jetzt sprechen wir über die Formel 1. Der große Preis von Russland steht an in Sotschi, da wo die Olympischen Spiele einst stattfanden, hat man sich gedacht, komm, wir bauen eine Formel 1 Rennstrecke und seit 2014 wird da auch gefahren. Bislang haben nur Mercedes-Autos dort gewonnen, nämlich zweimal Lewis Hamilton und einmal Nico Rosberg im vergangenen Jahr. Ob es dieses Jahr ein Ferrari wird, ne, es läuft ja eigentlich darauf hinaus, oder Ruben?
Ja, wenn man sich die ersten Rennen anschaut, steht es ja jetzt sozusagen 2-1 für Ferrari. Also zweimal hat Vettel gewonnen, einmal Hamilton. Wobei Russland in den vergangenen Jahren, das hast du ja gerade schon angesprochen, eigentlich eine klassische Mercedes-Strecke war. Also sie haben da alle drei Rennen, die wir bisher da gesehen haben, gewonnen. Waren sogar zwei Doppelsiege dabei. Und das, obwohl Hamilton ja im letzten Jahr nur von Platz 10 gestartet ist, ist er dann trotzdem wieder bis auf Platz 2 nach vorne gefahren. Also das war in den vergangenen Jahren eine extrem krasse Mercedes-Strecke. Von daher sehe ich die eigentlich auch dieses Jahr wieder leicht vorne.
Okay, Ole, die Strecke in Russland, ja, die ist ja eingebettet in diesen Olympiapark. Ja, eines der letzten genutzten Sachen, die da, glaube ich, irgendwie in diesem Park haben. Wie findest du den Grand Prix von Russland generell?
Ja, das ist eine zweiseitige Sache. Immerhin macht man noch was mit dem Olympiapark. Das ist ja in anderen Städten, wo das stattfindet, nicht so. Da verrottet das ja. Also hier macht man wenigstens was. Das war ja auch schon vorher klar. Die Strecke ist halt ja nicht die spannendste. Das erste Rennen da war auch extrem langweilig. Die letzten Jahre waren dann aber, die letzten beiden, waren doch eigentlich relativ aufregend und relativ spannend. Also gerade 2015 auch. Aber die Strecke selbst, ja, also man merkt auch nicht, dass man in Russland ist. Ja, also da müssen sie auch nicht die Seitenstreifen so in russischen Farben anmalen. Das ist halt ein bisschen schade. Das ist halt noch, ist halt eine Stufe über Valencia, aber nicht so hoch, sag ich mal.
Es ist auf jeden Fall ein Rennen, das vor allem von einem Herren natürlich ins Land geholt worden ist, Wladimir Putin. Der ist ja auch immer regelmäßig dann dabei und sorgt für gute Stimmung im Green Room nach dem Rennen. Für gelöste Atmosphäre, für lockeren Smalltalk, da ist er vorne mit dabei natürlich. Deswegen haben wir auch einen unserer drei Knackpunkte für das Rennen natürlich in Sachen Politik genommen. Da soll es aber nicht primär um Wladimir Putin gehen, sondern natürlich auch um Teampolitik. Dann haben wir noch den Start, der ist nämlich in Russland super wichtig. Und als dritten Knackpunkt, mit dem wir aber allerdings anfangen werden, das sind die Reifen. Und in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal, Ruben, die ultrasoften Reifen in Russland dabei. Ich frage mich ja auch schon, warum das nicht letztes Jahr schon gewesen ist, dass man die ultrasoften da mitgenommen hat. Aber soll es so sein, ultrasoft, supersoft und soft. Aber trotzdem läuft es doch wahrscheinlich auf eine Einstoppstrategie hinaus, ne?
Davon ist auszugehen. Also wir hatten in den vergangenen Jahren war eine Einstoppstrategie eigentlich immer die richtige Variante. Dieses Jahr jetzt also mit den weichsten Mischungen, die es gibt, aber man muss ja sagen, dass generell die Pirelli-Reifen in diesem Jahr deutlich haltbarer sind als in den Vorjahren. Also auch auf den anderen Strecken ist man ja mit weniger Stops durchgekommen als in den Vorjahren und dementsprechend alles andere als eine Einstopp-Strategie in Russland wäre da schon sehr überraschend. Was damit zusammenhängt, dass Russland ja diesen ganz speziellen Asphalt hat, der extrem glatt ist und das bedeutet einfach, es gibt quasi überhaupt keine Reifenabnutzung. Das heißt, alles andere als eine Einstopp-Strategie, ja, wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen.
Hat so ein bisschen was teilweise von so einer Kartstrecke manchmal. So glatt wirkt das für mich auch, wenn man das so sieht. Ole, wäre das eigentlich mal so ein Rennen, wenn es möglich wäre, nicht zu stoppen, dass man einfach mal mit einem gelben Reifen der härtesten Mischung durchfahren könnte?
Ja, ich glaube, das würden sie schon machen. Da gibt's ja auch den Vorschlag von Alain Prost. Man könnte auch einfach sagen, können machen, was sie wollen mit den Reifen. Das wäre sicherlich so ein Rennen, da wären aber auch noch andere Rennen. Ich glaube, wenn sie es dürften, würden sie es wahrscheinlich öfter machen. Und das ist dieser Boxenstopp ist ja eigentlich nur, damit mal zumindest ein bisschen Aufregung reinkommt. Den müsste man, glaube ich, gar nicht so unbedingt machen. Aber ja, eine Einschub-Strategie wird es hier wohl werden. Ich befürchte auch fast, es wird relativ langweilig werden, dieses Rennen dann unter diesen Umständen mit dieser Strecke. Aber ich lasse mich gerne einen besseren überraschen.
Ja, deswegen kommen wir auch einfach mal direkt zum zweiten Knackpunkt, der, glaube ich, sehr viel wichtiger ist in Russland, und zwar der Start. Und ja, Ole, du hast es angesprochen, in den letzten Jahren wurde es ja hin und wieder mal brenzlig, aber meistens halt am Start. Ne? Nico Rosberg hat es mal erwischt, dann hat es auch vor allem Daniel Kiat und Sebastian Vettel erwischt im letzten Jahr. Das war ja das große Ende von Daniel Kiat bei Red Bull Racing. Wer den Start gewinnt, gewinnt das Rennen, Ole. Würdest du da mitgehen?
Jein. Also es gibt sicherlich dann immer noch eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Allerdings, wenn man am Start vorne ist, ist das schon mal eine super Sache. Und dann wird es wahrscheinlich dann einfach schwer werden. Mal gucken, was dann am Start passiert. Die erste Kurve ist ja relativ eng und der Weg dahin sehr weit. Da kann sich natürlich auf dem Weg dahin einiges verschieben. Ne? Und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, das kann ganz schnell gehen, dass man dann mal auch in der Bande liegt. Oder auch Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas können da ja ein Lied von singen. Vielleicht wird das dieses Jahr ja ähnlich. Das wäre eigentlich eine witzige Geschichte.
Ruben, der Start ist ja was ganz Spezielles in der Formel 1, ne? Also ich glaube, das ist mit das Komplizierteste, was man machen kann. Das ist nicht wie bei uns, dass man einfach sagt, wir lassen jetzt die Kupplung kommen und geben mal langsam Gas. Da muss man einiges beachten. Und auf Formel1.de, motorsporttotal.com, habt ihr auch einen tollen Artikel darüber veröffentlicht, was man da alles beim Start machen muss. Also das ist schon eine riesen, auch nervliche und konzentrationstechnische Belastung für die Fahrer, ne?
Ja, absolut. Und das gerade in diesem Jahr. Also in den vergangenen Jahren war es eigentlich so, dass der Start mehr oder weniger vom Ingenieur aus passiert ist, sage ich mal. Da wurde alles voreingestellt, die Kupplung, es wurde alles dem Fahrer genau gesagt, was er machen muss. Und im Prinzip der Fahrer musste nur noch das ausführen, was der Ingenieur ihm vorher eingestellt und gesagt hat. In diesem Jahr ist es anders. Man hat wirklich sämtliche Hilfen, soweit es irgendwie möglich war, per Reglement verboten. Es kommt jetzt wieder mehr auf den Fahrer an. Insofern war vor der Saison riesiges Theater erstmal. Da hieß es dann, ja, es wird zu riesigen Verschiebungen am Start kommen, weil die Chance, dass man den Start verhaut, jetzt wesentlich größer ist. Und da muss man ja fairerweise sagen, dass wir in der Hinsicht fast ein bisschen enttäuscht wurden. Weil wenn ich jetzt an die ersten drei Rennen zurückdenke, so wirkliche Überraschungen beim Start gab es eigentlich nicht. Also jetzt im Bahrain zum Beispiel beim letzten Mal ist Vettel an Hamilton vorbeigegangen. Aber gut, ich meine, da stand er auch auf der besseren Seite. Das sind solche Sachen, die gab es schon immer. Also das große Startchaos ist da bisher eigentlich noch ausgeblieben.
Scheinen auf jeden Fall einige Fahrer da besser mit zurechtzukommen. Vor allem auch Lewis Hamilton, der ja gerade zu Beginn dieser Phase mit der neuen Start ja, mit dem neuen Startprozedere seine Probleme hatte. Der hat sich da jetzt gefangen, wurde von Sebastian Vettel ja mehr oder weniger beim Anbremsen von Kurve 1 überholt. Also ich meine, das war ja dann wenig so, dass er jetzt den Start komplett verpennt hätte oder sowas.
Genau.
Trotzdem an dich auch die Frage, würdest du es unterschreiben zu sagen, wer den Start gewinnt, sagen wir mal, es wird sich wieder um die ersten vier Plätze geballt zwischen Ferrari und Mercedes, davon ist ja auszugehen, über Red Bull werden wir natürlich auch noch sprechen, aber wer da in die erste Kurve gehen kann und vielleicht sogar noch ein Stück wegfahren kann, der sollte das Rennen dann auch gewinnen, siehst du das auch so?
Da sage ich jetzt einfach mal ganz mutig Nein und verweise da auch auf die ersten Rennen, weil wir erinnern uns zurück, in Australien hat Hamilton den Start gewonnen, hat nicht das Rennen gewonnen. Jetzt zuletzt in Bahrain hat Bottas den Start gewonnen, hat auch nicht das Rennen gewonnen. Insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass wir dann auch in Russland dementsprechend noch ein bisschen Spannung sehen werden. Also es wurde ja immer gesagt, ja, jetzt 2017 in der Formel 1 kannst du gar nicht mehr überholen. Das stimmt halt nicht. Man kann durchaus noch überholen und Russland ist jetzt auch eine Strecke, wo das Überholen nicht komplett unmöglich ist. Über die Strategie geht möglicherweise auch ein bisschen was. Also ich denke, dass alle Zuschauer auf jeden Fall auch nach der ersten Kurve noch dranbleiben sollten.
Das sollten sie sowieso, denn die Rennen sind ja allesamt spannend gewesen, die ersten. Ich würde trotzdem sagen, dass der, der den Start gewinnt, auch das Rennen gewinnt. Ich lege mich da jetzt einfach schon mal fest. Ja, ich sage nachher natürlich noch, und ihr ja auch, wer eure ersten drei sind. Ich sage aber, wer als erster durch die Kurve 1 geht, gewinnt auch das Rennen. Ich glaube, das ist so ein Rennen, gerade wenn das Wetter so wird, wie es wird, da wird es ja nicht viele Verschiebungen geben. Ja? Und ich glaube auch, ich bin so ein bisschen bei Ole, ich befürchte, es wird ein sehr highlightarmes Rennen. Ich glaube, wir werden nicht so verwöhnt wie die letzten drei Rennen, dass wir da so viele tolle Überholmanöver und so viele tolle Sachen sehen. Aber es liegt halt eben auch an der Strecke. Ne? Sie gibt eben nicht so viel her, Ruben.
Ja, das stimmt absolut. Und da muss man auch dazu sagen, die meisten Fahrer oder viele Fahrer zumindest mögen die Strecke einfach auch nicht. Ich glaube, es war Kimi Räikkönen, der das mal ganz treffend gesagt hat. Der hat gesagt, naja, du hast hier eine 90-Grad-Kurve nach der anderen und das war's im Prinzip auch schon wieder. Und ganz Unrecht hat er ja im Prinzip nicht. Wobei man da natürlich dann Hermann Thielke, dem Herren, der die Strecke entworfen hat, auch ein bisschen zugute halten muss, dass er da ja nicht so viele Möglichkeiten hatte. Also ihm wurde gesagt, okay, guck, hier ist unser Olympiapark, da wollen wir jetzt eine Strecke haben. Also da hast du jetzt als Architekt auch nicht die großartigen Möglichkeiten, irgendwelche tollen Sachen dir auszudenken. Du musst es dann halt irgendwie zwischen diesen Gebäuden hindurch bauen. Ja, und das ist dann halt am Ende dabei rausgekommen.
Ihr könnt natürlich auch alle mittippen, und zwar bei unserem Kick-Tipp-Spiel rund um die Formel 1. Ihr gewinnt am Ende der Saison, so ihr denn auf Platz 1 seid, zwei Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018. Gesponsert von motorsporttotal.com, Formel1.de. Aktuell sieht es so aus, dass Ruben seinen Platz in der Sonne verloren hat beim letzten Rennen. André K. führt aktuell mit 143 Punkten an, Ruben aber mit einem Punkt dahinter. Ole auf Platz 7, ne, mit guten 119 Punkten, Ole. Also da kannst du noch ordentlich was machen. Für mich, gut, wird's schon schwieriger. Platz 20.
Alles, mit vier, alles noch drin,
Kevin. Alles noch Punkte. Drin. Auch ihr könnt euch natürlich noch anmelden, mittippen, dabei sein. Geht auf meinsportradio.de, oben auf Aktionen, dann im Dropdown-Menü das Kick-Tipp-Spiel der Formel 1 auswählen, anmelden, mitmachen und am Ende der Saison gewinnen. Wir tippen die Qualifikation und wir tippen die ersten 8 Plätze des Rennens. Und ja, letztes Rennen übrigens, der Grand Prix von Bahrain, das bin ich noch schuldig. Der Tagessieger, das war Steph O.J. Oster mit 55 Punkten. Also der hat ordentlich abgesahnt und ist auch 21 Plätze dadurch in der Gesamtwertung nach oben geschnellt. Also ihr seht, man kann viele Punkte sammeln. Macht einfach mal mit, versucht euer Glück, bleibt dabei. Ich finde, es macht Spaß. Ne? Man kann es gut tippen. Und ja, dann sieht man das Rennen nochmal mit anderen Augen, ne, Ole?
Ja, klar. Dann hat man natürlich auch noch einen weiteren Grund, das Rennen zu gucken. Auch wenn ich immer grundsätzlich vergesse, was ich getippt habe. Ja. Aber man hat dann natürlich, da liegt dann so eine gewisse Spannung in der Luft. Und gerade weil es auch, also die ersten drei kann man noch relativ leicht tippen. Danach wird es aber fast eigentlich unmöglich. Weil immer sagt, du denkst ja halt, okay, auf den ersten 6 Plätzen sind die 3 Top-Teams. Aber das ist eigentlich dann nie so. Das ist eigentlich dann auch wieder ganz interessant zu sehen, dass es in der Formel 1 dann doch nicht so eintönig ist, sondern dass eigentlich immer was passiert, womit man nicht so unbedingt rechnet.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über Politik in der Formel 1. Politik rund um das Rennen von Russland und Politik innerhalb der Teams. Und noch ein Hinweis, im vierten Abschnitt dieser Sendung begrüße ich Sascha Roos, der Sky-Kommentator der Formel 1, zu einem ausführlichen Interview über die ersten Rennen, über die Aussicht auf Russland und wie ja auch vielleicht seine Arbeit mit Marc Suhr sich verändert hat durch Liberty Media als neuer Chef. Also heute noch eine spannende Ausgabe. Es geht gleich weiter mit der Vorschau auf den Russland-Grand Prix der Formel 1 hier in Starting Grid, dem Formel 1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport hier auf meinsportradio.de. Wir schauen auf den großen Preis von Russland und Politik ist unser dritter Knackpunkt. Ja, wir haben dieses Feld jetzt allerdings ein bisschen breiter gemacht. Es geht natürlich um Teampolitik, aber es geht natürlich auch um Politik innerhalb der Formel 1 und aktuell, Ruben, ist der ja einiges gebacken, ne? Also wir haben irgendwie einen alten, unzufriedenen Mann namens Bernie Ecclestone, der jetzt keine Chance auslässt, nachzutreten und zu drohen und Sachen zu sagen und Leute als Lügner zu bezeichnen. Und also irgendwie ist das, also man hätte irgendwie auch ein bisschen freundlich auseinandergehen können, oder?
Ja, gut, das ist halt Bernie Ecclestone, ne? Also ich meine, auch zu seiner aktiven Zeit hat er sich ja um keinen Spruch gescheut. Also von daher überrascht mich persönlich das jetzt nicht allzu sehr. Aber du hast schon recht, also gerade was er dann da in Richtung Liberty abfeuert, immer so, also jetzt Chase Carey hat da, glaube ich, gesagt, er tut ihm leid, dass er da quasi so ins kalte Wasser geworfen wird. Also quasi so mit der unterschwelligen Aussage, der hat eigentlich gar keine Ahnung, was er da machen soll, nachdem Bernie das ja jahrelang, jahrzehntelang quasi alleine gemacht hat. Jetzt haben die seine Aufgaben ja dann verteilt, eben auf Chase Carey, Sean Bratches und Ross Brawn. Ja, und da ist mit Sicherheit ein bisschen Frust bei Bernie dabei, auch wenn man weiß, was er für ein Mensch ist, wie seine Ansichten sind quasi. Er ist ja auch der Diktatur als Staatsform oder Führungsform nicht ganz abgeneigt und dass dann seine Aufgabe quasi über seinen Kopf hinweg auf drei andere Leute verteilt wird, das hat ihm mit Sicherheit nicht ganz so gepasst, das stimmt.
Ole, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das die Woche gelesen hast? Konnte man ja dann auch bei motorsporttotal.com formel1.de nachlesen. Diese kleinen Scharmützel, die sich da jetzt Bernie Ecclestone liefert, aber die auch irgendwie gegen eine Wand gehen, ne? Also er kriegt ja keine Reaktion so richtig darauf. Wird das dann irgendwann so sein, dass ihm dann langweilig wird, dass er es dann sein lässt? Oder glaubst du, er wird so lange bohren, bis endlich mal jemand reagiert, damit er seine in Anführungsstrichen Drohung auch abfeuern kann?
Ich fand es relativ witzig. Ich fand es aber auch witzig, dass dann nichts kam von der Gegenseite. Also es wirkt halt dann so ein bisschen so von wegen, ja, lass den alten Mann mal reden. Gut, dass der weg ist. Gut, dass jetzt hier mal andere Leute da sind.
Wo es dann nicht ganz unrecht ist, ne? Also, ja, dass es gut ist, dass mal neue Leute da sind.
Ja, eben, ganz genau. Und ich glaube, es reicht auch, was er für die Formel 1 getan hat. Und wahrscheinlich ist ihm einfach langweilig und weil er ja sonst nichts machen kann. Und ich glaube, das wird sich aber relativ bald geben. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwas von ihm kommen wird. Also in Richtung, keine Ahnung, Konkurrenzserie oder irgendwelche Rennstrecken aufkaufen oder was weiß ich was. Also die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Und es ist ganz gut, dass da jetzt neue Leute am Start sind. Und die haben, glaube ich, auch Ahnung von dem, was sie machen. Also zumindest das, was sie von sich geben, klingt alles, als hätte es Hand und Fuß. Ja, und das ist auch... Das war bei Bernie Ecclestone auch nicht immer so, sagen wir mal.
Das war wirklich nicht so. Ruben, hätte Bernie Ecclestone damals, das ist jetzt natürlich ein bisschen Hypothese, ne? Hätte er sich jemanden dazugeholt, der, auch wenn er das nicht wollte, ja, weil er ja sehr auf diese Alleinherrschaft gepocht hat, hätte er sich politisch ein bisschen retten können? Hätte er damals ebenfalls so eine Art sportlichen Berater gehabt? Hätte er sich einfach dann um das Finanzielle gekümmert und um die Promotion? Und für das Sportliche wäre man anders da gewesen, sodass man nie immer das Gefühl gehabt hätte, es hängt jetzt so an Bernie Ecclestone, weil es natürlich dann für so einen, der von 100% Macht auf 0% Macht runterfällt, super schwierig.
Ja, das stimmt, wobei ich Bernie Ecclestone so einschätze, dass für ihn alles unter 100% Macht zu wenig ist. Also ich glaube, es wäre möglicherweise eine gute Idee gewesen, ihm da jemanden wie Ross Brawn zum Beispiel an die Seite zu stellen, aber das hätte auf Dauer nicht funktioniert, weil er ist Ecclestone nicht der Typ für Ecclestone, ist halt einfach der Kerl, der sagt, okay, ich mache das jetzt hier alles alleine. Und also ich kann es mir persönlich oder ich hätte es mir persönlich sehr schwer vorstellen können, wenn er plötzlich einen Teil seiner Macht hätte abgeben müssen. Insofern ist es meiner Meinung nach schon der richtige Schritt, wenn man ihn dann sozusagen absägt, dass man es dann auch komplett macht und ihm dann nicht nur so ein Stückchen Macht wegnimmt.
Ich habe es vorhin im ersten Abschnitt angesprochen. Wladimir Putin kommt zu Besuch, ja. Immer wieder gerne kommt er zur Strecke nach Russland. Nicht immer natürlich vom Start aus, sondern zwischendurch auch einfach mal während des Rennens. Ich glaube, das war letztes Jahr so. Da kam er erst irgendwie während des Rennens an. Und dann geht er in den Green Room, ne, dann grüßt er die Fahrer. Die fühlen sich dann irgendwie, glaube ich, manchmal so ein bisschen, wissen nicht so ganz, was sie machen sollen. Also er sorgt jetzt nicht gerade für gute Laune im Green Room. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Zeichen, dass Wladimir Putin als Regierungschef und als Diktator von Russland, wie man das auch dementsprechend einfach mal so sagen kann, ganz flapsig, sich dem annimmt und die Formel 1 so als Aushängeschild auch nutzt. Ne? Als Aushängeschild nach außen. Er geht auf das Podium, er gibt dem Sieger seine Trophäe. Ruben, Politik, kann sich die Politik oder könnten sich noch andere Länder mit der Formel 1 ein bisschen mehr schmücken und das Ganze noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken?
Naja, das wird ja eigentlich schon seit Jahren gemacht. Also Russland ist natürlich die Spitze des Eisbergs, sage ich mal, mit dem Wladimir Putin, der dann immer noch den Siegerpokal verteilt. Aber im Prinzip alle Länder, die wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren neu in der Formel 1 sehen, machen das hier nur aus solchen Gründen. Also Bahrain zum Beispiel hat die Formel 1 ja damals auch nur aus diesen Gründen geholt, das Image des Landes so ein bisschen aufzupolieren. Jetzt ganz aktuelles Beispiel natürlich Aserbaidschan mit Baku. Jetzt gab es ja, glaube ich, vorletzte Woche auch das Gerücht, dass man eventuell nochmal in die Türkei zurückkommen könnte. Da hat man ja ganz offen verhandelt. Und das hat im Endeffekt ja alles nur politische Hintergründe. Und das Problem, sage ich mal, dabei ist natürlich, dass solche Länder, die sich dann die Formel 1 sozusagen zunutze machen oder zunutze machen wollen, sich dann eben für viel Geld ein Rennen ins Land holen, weil sie es halt können, weil sie einfach staatliche Gelder, Subventionen da reinpumpen. Und ja, die Traditionsstrecken, wo eben dann nicht der Staat mal sagt, wir ballern da jetzt 100 Millionen raus, 100 Millionen sind es nicht, ein bisschen weniger, aber ja, die bleiben dabei dann natürlich auf der Strecke, das ist ganz klar.
Ole, könntest du dir mal vorstellen, dass beim nächsten Grand Prix von Deutschland ein hochrangiger deutscher Politiker den Pokal an den Sieger gibt? Wäre das nicht etwas, was man auch vielleicht in Deutschland zeigen könnte, irgendwie so der Sportminister oder so? Thomas de Maizière wäre das ja aktuell, der da dann den Siegerpokal überreicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre ganz witzig, wenn Angela Merkel zum Beispiel den Siegerpokal übergibt. Gerhard Schröder hat das ja damals auch gemacht, 2000, ne? Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Also wenn sie dann nächstes Jahr noch Bundeskanzlerin ist, sollte es dann tatsächlich nächstes Jahr einen Grand Prix von Deutschland geben. Ist ja auch die Frage, wo dann. Aber das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Da sind ja dann immer so stocksteife Herren im Anzug, die den Siegerpokal übergeben, die man nicht kennt. Wenn da zum Beispiel ein Politiker den Pokal übergibt oder halt auch oder auch Frau Merkel oder so. Ich glaube, das wäre ein cooles Zeichen und das wäre eigentlich auch eine coole Aktion. Dann würde auch generell über die Formel 1 noch ein bisschen mehr hier gesprochen werden. Vor allem, wenn dann zum Beispiel ein deutscher Fahrer gewinnt mit Sebastian Vettel. Also ich glaube, das wäre eine coole Sache. Was die anderen Länder angeht, ja, Russland ist ja generell sehr aktiv, Stichwort Fußball-WM, Stichwort Olympia. Die machen da sehr viel. Aber auch andere Länder, so wie Aserbaidschan, holen sich dann die Formel 1 ins Land. Allerdings sieht man ja zum Beispiel auch in China oder so oder auch in anderen Ländern, das Zuschauerinteresse, gerade bei den einheimischen Fans, ist dann doch relativ gering. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange man sowas aufrechterhalten kann, weil die Stimmung wird dann natürlich nicht transportiert, im Gegensatz zum Beispiel zu Monster oder so. Deswegen tut man da, glaube ich, auch recht daran, auch wieder in Traditionsländern in Anführungsstrichen zu gehen.
Lassen wir die Politik jetzt einfach erstmal außen vor und kommen zur Teampolitik. Ruben, warst du überrascht, dass die erste Teamorder bei Mercedes so schnell kam?
Gute Frage. Überrascht ja. Allerdings, wenn man sich die Umstände des Rennens anschaut und guckt, wie viel schneller Hamilton als Bottas war, dann überrascht es, um ehrlich zu sein, nicht, weil Mercedes wusste halt zu diesem Zeitpunkt in Bahrain, dass sie das Rennen mit Bottas nicht gewinnen können. Der war halt einfach viel zu langsam und Hamilton war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Sekunden pro Runde schneller als Vettel an der Spitze. Und da hat man dann natürlich angefangen zu rechnen und zu schauen, okay, mit Hamilton könnten wir das Rennen noch gewinnen und hat ihn dann dementsprechend vorbeigelassen. Ich glaube, wenn generell keine Siegchance bestanden hätte, dann hätten sie es auch nicht gemacht.
Ich glaube ja auch, dass das so ein Rennen sein könnte, wo wir wieder so einen Team-Order sehen könnten, ne? Wo ich ja gerade gesagt habe, wer gewinnt den Start? Also nehmen wir mal an, Kimi Räikkönen kommt gut weg, kommt vor Sebastian Vettel in die erste Kurve und hält Sebastian Vettel so ein bisschen auf. Ole, wäre Teampolitik, Team-Order dann auch bei Ferrari bei diesem Rennen etwas, wo sie dann sagen würden, ja, let Sebastian pass for the championship?
Wäre natürlich witzig, wenn sie genau das sagen würden. Ja, es ist natürlich immer eine Frage und es ist immer situationsabhängig, so wie Ruhm das gerade gesagt hat. Wäre Nico Rosberg letztes Jahr so langsam gewesen, hätte man das auch gemacht. Dass jetzt im dritten Rennen so ist und da wird mir auch ein bisschen zu sehr auf Bottas drauf geguckt. Das war dann halt der Situation geschuldet. Ich denke, dass es muss noch nicht anders sein könnte, auch was auch bei Ferrari. Weil Ferrari muss sich natürlich ein bisschen strecken. Die wollen um die WM kämpfen, können das aktuell auch. Und wenn dann Kimi Räikkönen tatsächlich Sebastian Vettel aufhält, dann würde man da, glaube ich, auch eingreifen. Das ist ganz klar, weil man, ich glaube, es war ja in China, hat man es nicht gemacht. Da ist das dann nach hinten losgegangen. Und deswegen tut man gut daran, das dann zu tun. Ich sehe das allerdings auch gar nicht als Problem. Also das ist ja ein Team. Und wenn er wirklich viel langsamer ist, warum soll man dann sagen, nee, da muss er jetzt aber selbst vorbeikommen? Also es ist ja absolut Blödsinn eigentlich. Und ich glaube, da ist dieses Damoklesschwert bezüglich Michael Schumacher und Rubens Barrichello, das schwebt noch ein bisschen darüber. Ich glaube, früher war das auch mehr gang und gäbe, dass man einfach einen Teamkollegen vorbeigelassen hat, wenn er schneller war.
Ja, ich finde, es gibt immer Zeitpunkte dafür.
Ganz früher. Ja.
Ja, auch wenn es natürlich damals wäre JJ Leto niemals von Michael Schumacher gefahren im Benetton. Also das ist ja auch ganz klar. Aber ja, ich finde, Ruben, es gibt da irgendwie Zeitpunkte für. Und ich finde, so früh in der Saison, dann müsste man doch eigentlich auch versuchen zu sagen, auch wenn dein Teamkollege langsamer ist, das sehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus der naiven Sicht, dann sieh halt zu, dass du vorbeikommst.
Das ist ja das, was man bei Ferrari zum Beispiel in China gemacht hat. Da gab es ja danach dann auch kein böses Blut. Da hat Sebastian Vettel dann ja auch gesagt, ja, ich bin halt nicht an Kimi vorbeigekommen, aber war halt so. Also der ist ja relativ cool geblieben. Was man bei dieser ganzen Bottas-Geschichte übrigens nicht vergessen sollte, es ist ja nicht so, dass Mercedes jetzt zum ersten Mal eine Teamorder ausgesprochen hätte. Also das gab es auch zu Zeiten von Rosberg hin und wieder mal. Ein Beispiel, was mir da jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel Monaco im vergangenen Jahr, in diesem Regenrennen, als Rosberg aus irgendwelchen Gründen im Regen überhaupt nicht performt hat.
Oder auch Monza, als er sich verbremsen musste. Also.
Ja, aber jetzt zum Beispiel bei dieser Monaco-Geschichte, da hat man ja, dann auch nach ein paar Runden einfach gesagt, okay, Lewis ist schnell, lass ihn vorbei, was Rosberg dann auch gemacht hat. Und Hamilton hat im Endeffekt das Rennen gewonnen. Also da hat man dann im Prinzip alles richtig gemacht. Aber ja, klar, es gibt bestimmte Zeitpunkte, um sowas zu machen. Ich persönlich finde, wie gesagt, es war in Bahrain durchaus gerechtfertigt, weil er war einfach schneller und Mercedes wollte dieses Rennen gewinnen. Ich glaube, wenn sie jetzt da vorne um Platz 1 und 2 gefahren wären, also jetzt in einem fiktiven Szenario, wo Vettel irgendwo weiter hinten oder ausgeschieden gewesen wäre, dann hätten sie die beiden tatsächlich auch frei fahren lassen. Also da wäre dann, glaube ich, nichts gekommen. Es ging, wie gesagt, einzig und allein darum, und das finde ich auch absolut nachvollziehbar, dass man dieses Rennen gewinnen wollte.
Ist ein valider Punkt, ja, gebe ich dir gerne. Was denkt ihr? Unsere drei Knackpunkte zum Rennen in Russland sind Reifen, Start und Politik. Habt ihr andere? Oder habt ihr Meinungen zu unseren Sachen, die wir gesagt haben? Dann teilt sie uns mit. Gerne bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. @meinsportradio ist die Adresse für mein Sportradio. @MST_Formel1, die vom Motorsport total. Du siehst Formel 1 News, Formel1.de. Könnt ihr bei Facebook zum Beispiel auch folgen. Und uns natürlich auch bei Twitter und wo ihr uns alle finden wollt. Natürlich auch bei Facebook. Unsere Starting Grid Facebook-Seite ist natürlich für euch auch offen, dort Kommentare zu hinterlassen. Und mir könnt ihr bei Twitter unter @ks_0811 folgen. Ole, dir?
@MikeWeiss, MikeWeisse.
Und Ruben?
@RubyWestside.
Ja, und macht das mal und dann tretet mit uns in Kontakt. Wir wollen wissen, was ihr denkt. Auch gerne unter die Kommentare hier auf meinsportradio.de unter dem Podcast. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter, sprechen über Updates, Sicherheit und Fernando Alonso. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin von meinsportradio.de und auf meinsportradio.de. Bleibt einfach dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist nach wie vor Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de. Wir gemeinsam blicken auf den großen Preis von Russland, haben vorhin unsere drei Knackpunkte genannt und jetzt schauen wir noch ein bisschen auf das, was so drumherum passiert. Ruben, die FIA hat sich entschieden, was mit dem Fahrerschutz passieren soll und es wird nicht Halo, es wird das sogenannte Shield-System. Ist wesentlich schöner, wesentlich besser und ich glaube sogar wesentlich wirksamer als Halo, oder?
Ja, das wird man abwarten müssen. Und ich persönlich bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so sicher, ob wir es dann tatsächlich 2018 sehen werden, weil wenn wir uns zurückerinnern, Halo war ja eigentlich für dieses Jahr auch schon beschlossen und wurde dann kurzfristig doch wieder über Bord geworfen. Jetzt hat man sich festgelegt, dass es 2018 dann definitiv diesen Cockpitschutz geben soll, aber eben nicht Halo, sondern dieses Shield, wie es genannt wird. Also bisher ist relativ wenig noch darüber bekannt. Man hat dieses System den Fahrern schon gezeigt. Also die wissen, wie das aussieht. Aber ansonsten wartet natürlich die Öffentlichkeit jetzt auch gespannt drauf, wie es dann am Ende aussehen wird. Und ich bin mir eigentlich sicher, egal wie es aussehen wird, es wird dann wieder ein großer Aufschrei kommen und alle werden sagen, das macht die Formel 1 kaputt, so wie es bei Halo ja auch war.
Da, wo ich bei Shield so ein bisschen Angst habe vielleicht, ist, wenn zum Beispiel Dreck auf dieser Windschutzscheibe ist, ja, die Fahrer können sich ja ihre Abreißvisiere abziehen, Ole, aber auf dem Shield, da musst du halt bis zum nächsten Boxenstopp warten, bis dir jemand da wieder was fertig putzen kann.
Wäre auch spannend, oder?
Also das ist so ein bisschen dann so oldschool, wenn dann so ein Vogel auf deine Scheibe scheißt.
Ja. So wie früher, wo die dann mit Ruß im Gesicht, mit ganz viel Dreck im Gesicht rumgefahren sind. Das wäre eigentlich mal wieder eine coole Sache, aber es wird natürlich nicht passieren. Ja, da vielleicht findet man da irgendwie ein System, was sich selbst reinigt oder einen Scheibenwischer oder so.
Oh geil, Formel 1 mit einem Scheibenwischer. Oh, ja, das wäre Drama.
Hast du zu Hause an deinem Auto auch? Also von daher, also irgendwas wird man da sicherlich finden. Ist halt, außer man bedenkt es natürlich nicht, weil ich weiß, man will es ja testen jetzt diese Saison. Wenn man es so testet, wie man das Halo getestet hat, wird man das nicht rausfinden. Also einfach eine Runde da um Kurs rollen und dann mal gucken. Das wird, glaube ich, nichts, sondern da müsste man das schon richtig testen. Da wäre natürlich die Idee von Ross Brawn wieder eine interessante Sache, so ein Testrennen zu machen. Das wird natürlich aber nicht passieren, deswegen wird man das so testen. Was mich überrascht, ist die Tatsache, dass man Halo groß angekündigt hat und mit allen möglichen Tests und gesagt hat, das ist das System überhaupt und keine Ahnung. Und jetzt hat man gesagt, nö, das wird's nicht und jetzt wird's das Shield-System, was man vorher gar nicht kannte. Also das finde ich doch sehr interessant. Allgemein aber begrüße ich dieses System noch mehr als Halo, weil das sieht einfach nicht aus und das kannst du auch keinem verkaufen. Eine Scheibe kannst du eine Art Scheibe ist es ja, also es sieht ja auf den Testzeichnungen relativ merkwürdig aus, aber das kannst du besser einem Fan verkaufen, weil zu Hause hast du ja auch eine Scheibe in deinem Auto, also das ist ein bisschen logischer und es ist ein bisschen besser in das Design des Autos eingearbeitet. Ich hoffe, dass das kein Standardbauteil wird, sondern dass die Teams das selbst vielleicht irgendwie bauen können und selbst irgendwie lackieren können. Das wäre an für sich eine gute Sache. Ich bin da mal gespannt und bin auch mal gespannt, ob das dann tatsächlich nächstes Jahr eingeführt wird. Ich sehe das ja noch nicht so.
Das sehe ich ganz genauso. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt. Also du hast es gerade auch gerade nochmal angesprochen. Man hat dieses Halo-System mit allem drum und dran getestet, eine ganze Saison lang, hat sich dann Eindrücke von den Fahrern geben lassen und hin und her und dann ist es am Ende doch nicht gekommen. Und jetzt plötzlich beschließt man was völlig anderes, was man vorher noch nie getestet hat. Also da denke ich definitiv auch, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ich weiß auch nicht, warum man nicht einfach diese Kanzel baut. Also wenn man sich so Konzeptzeichnungen für die Zukunft anguckt, da ist überall diese Kanzel drauf, ja. Warum macht man das nicht einfach? Warum entwickelt man nicht in die Richtung, macht das dann richtig und dann wird da auch keiner was sagen. Das ist ja immer nur ein fauler Kompromiss.
Aber gut. Am Ende macht man gar keinen mehr. Ja, das ist dann, bleiben wir doch beim Alten. Es hat ja so lange keinen Unfall gegeben. Lassen wir es vielleicht doch wieder weg. Die FIA hat weitere Sachen beschlossen, Ruben. Dein Kollege Markus Lütgens hat das in einem Artikel auf Formel1.de mal zusammengefasst. Aber wir wollen natürlich drüber sprechen. Ab 2018 wird es keine Heckflosse mehr geben und keine T-Flügel.
Genau, das ist etwas, was ich persönlich extrem begrüße. Also ich hatte mich ja damals, glaube ich, auch schon in unserer Saisonvorschau drüber ausgelassen, dass diese T-Flügel so ziemlich das Hässlichste sind, was man sich irgendwie jemals hat einfallen lassen in der Formel 1. Oder mit eins der hässlichsten Sachen. Also da gibt es ja noch so ein paar andere Kandidaten. Aber ich bin sehr froh, dass das wegkommt. Bin auch froh, dass man sich darauf geeinigt hat. Es war ja sehr viel, also bei den T-Flügeln nicht, aber gerade bei den Heckflossen doch sehr viel hin und her. Das war, also erst wollte man es verbieten lassen, und dann irgendwie plötzlich aber doch wieder nicht mehr. Dann, also die gleichen Leute, die es verbieten lassen wollten zuerst, waren dann plötzlich doch dafür, es zu behalten. Also da spielen natürlich immer die eigenen Interessen mit rein. Wenn du siehst, okay, dieses Teil funktioniert an deinem eigenen Auto sehr gut, dann sagst du, ach, dann behalten wir es ja doch. Also das ist halt immer eine sehr politische Geschichte. Insofern bin ich da extrem glücklich, dass da jetzt eine Lösung gefunden wurde, beziehungsweise dass man sich einigen konnte und dann gesagt hat, okay, ab 2018 weg damit.
Dann sind wir mal gespannt, wie die Autos da aussehen werden. Ole, für uns natürlich, was eine Änderung ist, die schon beim großen Preis von Europa, also in Spanien, beim Europa-Auftakt am 14. Mai zu sehen sein wird, Fahrernamen und Startnummern auf den Autos. Endlich. Toll.
Ja, finde ich gut. Also man ist ja davor schon in die richtige Richtung gegangen und hat gesagt, die Helmdesigns dürfen nicht mehr verändert werden oder nur noch einmal. Da ist es ja jetzt auch so, dass man die Fahrer wirklich wieder an ihrem Helm erkennen kann. Vorher sahen die alle gleich aus. Das finde ich schon mal sehr gut. Und das ist jetzt auch eine Richtung, in die richtige geht. Ich hoffe mal auf so große Startnummern wie damals in den 70ern. Das wäre klasse. Aber das wird natürlich nicht passieren. Aber ich bin gespannt, was die Teams sich da einfallen lassen. Bei den Indycars macht man das ja so mit der Digitalanzeige. Wobei da wird, glaube ich, die Position angezeigt, ne?
Ja. Da geht es um die Position, ja.
Genau. Aber vielleicht könnte man sich auch in Zukunft sowas einfallen lassen. Ich bin da mal gespannt. Was ich übrigens ganz interessant fände, wäre, wenn man zum Beispiel dem WM-Führenden irgendwie eine gelbe oder rote Startnummer geben würde. So wie
bei der
zum
Tour
Beispiel
de France.
Genau, im Radsport. Ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich gerade das mit den Fahrernamen einfallen lassen. Vielleicht, also McLaren hat es ja damals gut vorgemacht. Mit Mika und David und Kibi auf den Motorenabdeckung. Vielleicht geht man da in ähnliche Richtung. Bin da mal gespannt drauf.
Dafür könnte man doch diese blöden Flossen bestmöglich nutzen, oder?
Eigentlich, ja.
Da ist so viel
Vielleicht
Platz.
Macht man auch einfach die Gesichter der Fahrer drauf.
Nee, das am besten so wie bei Harry Potter, dass das quasi so, dass sich immer bewegen. Ja, das ist immer die ganze Zeit,
gucken
man die Gesichter. Ja, genau, die drehen sich immer zu den Fans. Und du als Hamilton machst ein Selfie dann mit den Leuten.
Ja.
Über diese Anzeige. Also
kannst noch Werbung einblenden und so.
Ja, das kann man alles verkaufen. Das ist Geld, Leute. Wenn ihr das hört von der Formula One Management GmbH Limited, wie auch immer. Ne, das ist Geld. Da könnt ihr Geld machen. Da können wir Starting Grid Sachen verkaufen. Hat sich eigentlich jemand die Rechte an dem Motor von Toro Rosso gekauft, Ruben?
Bisher noch nicht. Also sie waren ja auf der Suche, aber ist irgendwie bisher nichts mehr rausgekommen. Scheint dann offenbar doch nicht ganz so lukrativ zu sein. Hm.
Enttäuschend.
Schade.
Ich warte auch immer noch darauf, endlich in den Katalog gucken zu können, was ich mir vom Männer ersteigern kann. Ne? Auf MännerF1Auction.com wird bald zu sehen sein, was man sich so ersteigern kann von Männer, von dem Team. Sollen ja einige schöne Teile dabei sein. Bin mal gespannt, auch wie teuer die werden. Also interessiert mich.
Ich glaube, so ein Kleinteil kriegst du schon für günstig Geld. Mal gucken, was es ist.
Bin ich gespannt.
Vielleicht sollten wir da alle mal mitmachen einfach und einfach uns.
Wir legen zusammen. Kaufen. Wir legen zusammen.
Hm? Genau. Ja. Dann stelle ich mir irgendwas auf dem Schreibtisch irgendwie eine
So ein
eine
Lenkrad wäre geil, oder?
Ja. Aber ein Lenkrad wird wahrscheinlich zu teuer sein.
Ja,
aber
das wird sehr teuer, ja. Da müsste man schon tief in die Tasche greifen.
Stell mal vor, du kaufst dir so ein ganzes Auto, dieses Konzeptauto. Ne, und stellst es dir so schön in den Garten.
Ne? Ja, aber was willst du damit? Also das ist ja, wenn dann kaufe ich mir ein fertiges Auto, dann kann ich zumindest mit fahren oder so bei Bergrennen oder
ein
so.
Ein T-Car, ne, in Seifenkisten rennen. Fährst mit Männern da runter. Lass uns noch kurz über Fernando Alonso sprechen. Der hatte seinen ersten Auftritt sozusagen bei der IndyCar-Serie, hat mal reingeschaut, hat sich seinen Sitz anpassen lassen. Also es rückt alles näher und jetzt reist du ja immer munter hin und her, Ruben. Da frage ich mich eigentlich, bei den ganzen Flügen, die ganzen Zeitzonen, die er da überbrückt, Und dann will er noch Formel 1 fahren. Also da ist doch eigentlich vorprogrammiert, dass der irgendwann so müde ist, dass er einfach, weiß ich nicht, im Auto einpennt.
Ja, ganz so weit wird es vermutlich nicht kommen, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das ist schon ein relativ straffes Programm, was er hat. Ich habe jetzt seinen Plan nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine, er fliegt ja wirklich dauernd hin und her und dann hat man das Gefühl, so, also macht er jetzt zwischen den Indycar-Tests noch ein Formel-1-Rennen oder macht er sozusagen umgekehrt den Indycar-Test zwischen den Formel-1-Rennen? Also was ist jetzt überhaupt seine Priorität? Das ist so ein bisschen im Unklaren. Er tanzt ja momentan so auf zwei Hochzeiten. Und das, ja, dieses ganze Indycar-Programm sollte man sich halt auch nicht so einfach vorstellen. Also nur weil da halt der Eindruck entsteht, dass man relativ leicht im Kreis fährt, so ist es halt nicht. Also er wird da schon ordentlich testen müssen und es sind ja auch nicht nur die Flüge. Also auch die Tests selber sind natürlich dann extrem anstrengend. Also bei welchen Geschwindigkeiten er dann da unterwegs ist, das geht natürlich auch alles dann auf den Körper, ist noch eine zusätzliche Anstrengung und ja, mal schauen, wie er das wegsteckt.
Muss natürlich aufpassen. Wir wollen das Ganze noch tippen. Der große Preis von Russland. Ole, was sind deine ersten drei?
Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also ich gucke mal gerade. Ich habe nämlich gerade bei Kicktipp schon getippt. Was habe ich denn da getippt? Das schaue ich jetzt mal ganz fix hier nach. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen, obwohl es eine Viertelstunde her ist. Das sagt einiges aus. da habe ich getippt, Lewis Hamilton gewinnt vor Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo.
Okay. Hamilton, Vettel, Ricciardo. Ruben.
Ich bleibe da bei meiner Taktik, die ich eigentlich bisher immer hatte, und zwar Hamilton gewinnt vor Vettel und Bottas. Das ist so ziemlich der langweiligste Tipp wahrscheinlich, den man machen kann. Aber wenn ich da so auf meine bisherigen Ergebnisse schaue, ja nicht unbedingt das Falscheste.
Ich sage, Hamilton gewinnt vor Bottas und Vettel. Doppelsieg für Mercedes, man kennt es in Russland und manche Sachen ändern sich da nicht. Aber mal schauen, ihr könnt mir tippen. Geht auf meinsportradio.de oben auf Aktion, dann auf das Kicktippspiel, meldet euch an, tippt, seid dabei und gewinnt am Ende der Saison 2 Karten für den großen Preis von Ungarn für das Rennwochenende 2018. Natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de zur Verfügung gestellt. Und jetzt nach einer kurzen Pause haben Ruben und Ole kurz Pause. Ja, ich hole Sascha Roos dazu, den Sky-Kommentator der Formel 1, und spreche mit ihm so ein bisschen über die laufende Saison, über das, was doch so ansteht und wie sich vielleicht auch die Arbeit von ihm und Marc Surer und vom ganzen Sky-Team mit Liberty Media verändert hat. Also ein sehr spannendes Interview. Und nach dem Interview hört ihr dann Ruben und Ole auch nochmal wieder. Also bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1-Magazin auf meinsportradio.de.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017.
Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr.
Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Genau, wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren und ich freue mich jetzt, dass ich wieder einen Gast begrüßen darf. Und zwar einen, den ich schon länger nicht mehr da hatte, aber ich freue mich immer wieder, wenn er da ist. Der Formel 1 Kommentator von Sky, Sascha Roos. Hallo Sascha.
Hallo.
So, Butter bei die Fische. Wie gefällt dir die neue Formel 1 2017?
Es ist fantastisch, es ist großartig, es ist einzigartig, es ist im Endeffekt das, was wir uns alle erhofft hatten, dass die Saison sich so entwickelt, jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt, wie man es braucht, wie es der Sport braucht und wenn wir mal ehrlich sind, die letzten Jahre nicht hatten leider.
Als du das erste Mal diese neuen Autos aus der Nähe gesehen hast, als du in Melbourne durch die Boxengasse gelaufen bist, das hast du dann auch auf deinem Twitter-Kanal @sky_sascha_r sehr schön dokumentiert. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie haben dir die Autos beim ersten Eindruck gefallen und wie gefallen dir die Autos nach den ersten drei Rennen?
Ich muss ehrlich sagen, es sieht so aus, wie ich es nur von Fotos kann, bisher aus den 80er Jahren. Und mir, ja, Marc Surer, unser Experte, auch immer vorgewärmt hat, der in dieser Zeit ja auch selber fuhr. Ultra aggressiv, ultra schnittig. Man merkt die Power, wenn man sich die Autos nur anguckt, allein schon vom Design her. Wenn man sich den Frontflügel anschaut, der da so deltaförmig wie so ein Pfeil da vorne, ja, rausragt, das kommt vielleicht im Fernsehen gar nicht so rüber, aber wenn man die Autos dann mal so direkt live sieht, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Diese ultra breiten Reifen, der tiefer gelegte Heckflügel, der auch so unfassbar Geschwindigkeit vermittelt, da stört dann auch gar nicht diese Finne, ja, von der Airbox hinter, die fällt da gar nicht so ins Gewicht, finde ich gar nicht so schlimm, diese T-Flügel finde ich eher schlimmer, aber
ja, wollte gerade sagen.
aber ansonsten ist das, was du da siehst, von der das geballte Power, und ich finde, ein guter Indikator ist immer, wenn man sich Fahrer anguckt, wie Sebastian Vettel oder auch wie Lewis Hamilton, wie die wirken, wenn sie aus den Autos steigen oder wenn sie über die Autos reden. Klar, natürlich, Sebastian hat allen Grund dazu, jetzt zu strahlen, aber die Art und Weise, wie er redet, wie die Augen glänzen, zeigt auch, wie viel Spaß die Fahrer haben. Und jetzt nicht nur die, die vorne sind, auch selbst jetzt Nico Hülkenberg, der im vorderen Mittelfeld rumfährt, ist schwer begeistert. Also es ist rundherum genauso, wie es sein sollte. Klar muss man noch ein paar Veränderungen, kleine kosmetische Arbeiten vornehmen in den nächsten Monaten. Das wird dann erst was für die neue Saison. Aber man hat dann natürlich auch jetzt mit Ross Brawn genau den richtigen sitzen, der da sowohl was die Optik als auch die Funktionalität dann von neuen Regeln genau weiß, wie man da den Hebel anzusetzen hat.
Jetzt hast du Sebastian Vettel angesprochen. Ferrari ist zurück, zumindest einer von den beiden, ja, und das ist Sebastian Vettel. Zwei Siege in dieser Saison schon. Bist du überrascht über diese Entwicklung von Ferrari, die sie über den Winter genommen haben, jetzt auf die Saison 2017 hin?
Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, weil irgendwann musste das ja, ne, das ist das Gesetz der Serie, irgendwann müssen sie ja mal einen guten Winter haben. Hat die letzten 9 Jahre nicht so wirklich funktioniert. Jetzt, glaube ich, hat es endlich hingehauen. Also verschiedene Parameter, die dafür verantwortlich waren, mit Sicherheit. Der Mut, vielleicht mal ein bisschen was anderes zu wagen. Gewisse Umstrukturierungen, glaube ich, in Maranello, die dafür gesorgt haben. Und logischerweise auch, dass man diese Regeländerung jetzt genutzt hat, um da gut hinzuarbeiten. Also sie haben sich ja in allen Bereichen verbessert. Also dass sie so von Anfang an gleich mit dabei sein werden, davon konnte man jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen. Man konnte es hoffen. Aber dass sie auf Augenhöhe sind mit Mercedes und vielleicht sogar in manchen Belangen vor Mercedes schon liegen, das wiederum ist überraschend. Aber dass es deutlich besser wird als im vergangenen Jahr, das war eigentlich klar. Also weil so schlecht, wie es letztes Jahr lief, so schlecht durfte es gar nicht laufen 2017.
Wahrscheinlich haben die uns alle nur bespielt. Ja, die wussten, dass es so läuft. Und letztes Jahr war es einfach so. Wir haben es mitgenommen. Glaubst du eigentlich, und wenn man sich die Quoten mal anguckt, das unabhängig vom TV-Sender dieses Jahr, bislang für alle drei Rennen Top-Quoten, egal ob bei Sky, bei RTL oder in Österreich, glaubst du, dass das auch ein bisschen mit dem Aufschwung von Ferrari zu tun hat, dass es wieder ersichtlich wird, dass Ferrari die wichtigste Marke in der Formel 1 ist?
Hängt mit Sicherheit damit auch zusammen. Also das, was krass halt ist, ist die Tatsache, dass man jetzt besser auch mit diesen neuen Regeln umgegangen ist. Es war vom Marketing her schon mal ganz anders, als das vor ein paar Jahren war, als die Hybridtechnik eingeführt wurde und alle wichtigen Köpfe gesagt haben, das ist Mist. Das ist natürlich schlecht. Man kann ja sein Produkt nicht so schlecht reden. Klar muss man oftmals auch sicher den Finger in die Wunde legen und muss auch Dinge ansprechen, wie sie sind. Aber so wie das vor 3 Jahren war, als der Bernie Ecclestone und auch Sebastian Vettel und noch andere wichtige Köpfe gesagt haben, das ist totaler Quatsch und es macht keinen Spaß. Das sorgt jetzt natürlich nicht dafür, dass da alle das ganz prima finden, was da passiert. Dann springen selbstverständlich auch Boulevardmedien dann auf diesen Zug und reiten die Welle. Und als sie dann gemerkt haben, dass man da das ganze Ding vielleicht gegen die Wand fährt, war es auch in gewisser Weise zu spät. Und so wurde dann aus vielen Dingen größere Sachen gemacht, die es im Endeffekt waren. Man hat dann das Produkt, die Formel 1, schlecht geredet. Das kommt natürlich dann auch beim Konsumenten, beim Zuschauer an. Und somit haben viele Menschen, die vielleicht gar kein Rennen gesehen haben, von vornherein gesagt, es ist langweilig, ja, weil es Medien vorschreiben, weil es Protagonisten so sagen. Aber viele haben sich nicht mal ein eigenes Bild, eine eigene Meinung bilden können oder selbst gebildet und haben es nachgeplappert. Ja. Und jetzt war das natürlich ganz anders. Es wurde schon im vergangenen Jahr gesagt, das ist besser, es wird toller, die Autos sind super, sie sind breit, ja, sie haben eine höhere Geschwindigkeit, es wird alles großartig. Die Fahrer haben das auch gesagt und klar ist das auch Fakt. Aber so kannst du natürlich auch was vorantreiben. Das hängt damit zusammen. Selbstverständlich haben uns die ersten drei Rennen uns allen gut getan, was das anbelangt. Sie natürlich auch das gehalten haben, was sie versprochen haben. Aber wenn man ganz ehrlich ist und schaut sich das erste Rennen an in Melbourne, hätte Sebastian Vettel nicht gewonnen, sondern Lewis Hamilton, hätte Mercedes nicht diesen Fehler gemacht mit der Strategie, dann wäre es ein ganz normales Rennen gewesen, wie wir es die letzten Jahre abgehabt hätten, nämlich Mercedes gewinnt. Insofern hatte man da auch großes Glück, dass es so lief, wie es lief. Ja, und Shanghai war natürlich großartig, auch bedingt durchs Wetter, aber halt auch bedingt dadurch, dass Überholmanöver stattfanden an Positionen, an Stellen, wo sie normalerweise in den letzten Jahren eben nicht stattgefunden haben. Und das wiederum hängt A mit den Autos zusammen und B mit den Fahrern, die jetzt alles selbst rausholen müssen aus den Autos und echte Überholmanöver bieten müssen. Und das sind natürlich dann so kleine Faktoren, die dann sich aufbauen zu was ganz was groß, was dann dazu führt, dass die Formel 1 in einem tollen Licht dasteht und das auch völlig zu Recht.
Auch wenn man jetzt bedenkt, wie DRS genutzt wird, das haben wir in den letzten Ausgaben hier von Starting Grid auch besprochen, das ist dieser Eindruck, der sich bei dir auch erhärtet, dass DRS tatsächlich mittlerweile genau das ist, was es eigentlich von Anfang an sein sollte, nämlich das Mittel, um ranzufahren, aber das wirklich Überholmanöver, das ist immer noch, oder das ist in dieser Saison scheint es mehr im Zweikampf zu sein.
Klar, das ist so, das muss man so unterstreichen. Man kann natürlich jetzt, das meinte ich vorhin mit kosmetischen Veränderungen, wenn man jetzt den Frontflügel ein bisschen einfacher gestaltet, nicht diese unfassbaren Kaskaden, die da sind, ja, diese Aufbauten, da Zusatzflügelchen und hier noch und dort noch, wenn man die Aerodynamik ein bisschen einfacher strickt, dann ist das Auto auch nicht mehr so aerodynamisch abhängig. Das heißt, dass eigentlich in der Theorie man leichter hinterherfahren könnte, um dann auch anzugreifen aus anderen Positionen heraus. Also das ist zumindest das, was Technikexperten Pat Simmons, ja, zum Beispiel, der Experte ist bei Sky UK, auf den wir ja auch zurückgreifen dürfen ab und an, der das auch sagt. Der sagt, macht das Ding halt vorne ein bisschen einfacher, dann ist es nicht so anfällig und dann kann man auch näher ranfahren, weil das ist natürlich, glaube ich, schon ein Problem. Haben die Fahrer auch des Öfteren ja gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich das verhält, jetzt dann am kommenden Wochenende in Russland, wo es da zum Überholen geht. Ich glaube, ehrlich gesagt, da wirst du auch nur Überholmanöver sehen an drei Positionen, an drei Stellen, einmal nach der langen Geraden, das ist ein DRS-Sektor, wo es geht, wo es bisher immer ging, in Kurve 1. Dann möglicherweise in Kurve 4 nach dieser langen Omega-Kurve links rum, die erste rechts, da kannst du überholen, wo mal Bottas und Kimi Räikkönen kollidiert sind. Und dann kannst du überholen am Ende des zweiten DRS-Sektors, müsste Kurve 10 sein, dort kannst du auch überholen. Aber das war's eigentlich in den letzten Jahren auch schon. Ich glaube nicht, dass es an anderen Positionen geht, weil dazu sind dann die Geraden zu kurz vor den engen 90-Grad-Kurven, die es dort gibt, um da wirklich eine Attacke reiten zu können. Also ich glaube, in Sochi wird es jetzt nicht so die ganz spektakulären Überholmanöver geben außerhalb der DRS-Zonen.
Na gut, aber vielleicht haben wir ja wieder irgendeine überraschende Stelle, die sich die Fahrer dann ständig rauspicken. Und dann haben wir da wieder qualitativ hochwertigen Überholmanöver. Bevor wir auf das Rennen kommen in Russland, vielleicht für dich erstmal, hat sich in deiner Arbeit oder von eurer Umgebung her, von Sky, schon was geändert mit Liberty Media als neue Chefs der Formel 1? Merkt ihr sowas richtig?
Nein, bisher nicht. Also bisher hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist alles so wie bisher. Das sind alles Dinge, die im Hintergrund laufen. Ich glaube auch, dass das noch eine gewisse Zeit dauert, bis da wirklich dann was umschlägt. Also die Teams berichten, dass es für sie angenehmer ist in der Arbeit. Also sie können, sie haben mehr Zugriff auf spezielle Tickets, die es bisher eben nur gab, wenn man auf Knien durchs Büro von Bernie Ecclestone gerutscht ist. Das ist, glaube ich, jetzt einfacher. Für uns ist der Zugang natürlich ein bisschen leichter zu Ross Brawn. Also das funktioniert ziemlich einfach. Den hatten wir ja auch schon jetzt des Öfteren im Programm. Also da rufst du einfach oder schreibst eine E-Mail und verabredest dich und dann steht der Ross Brawn da und steht Rede und Antwort. Das war mit Bernie Ecclestone deutlich schwieriger. Das ging eigentlich nicht so easy oft, um da eine Audienz zu kriegen. Und auch mit Chase Carey ist es ähnlich, den kann man relativ einfach ansprechen, wenn man was von ihm will. Also auch da war das früher anders. Also das ist schon deutlich besser. Aber jetzt, was unsere tägliche Arbeit anbelangt, also gerade jetzt auch mich im Speziellen, für mich hat sich nichts verändert. Das ist alles so, wie es bisher war.
Wie ist Marc eigentlich so drauf? Also bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, der hat jetzt so viele Jahre diese Formel 1, die in Anführungsstrichen alte Formel 1 begleitet. Ist das für ihn jetzt auch nochmal ein extra Anreiz? Man hat das Gefühl, auch in den letzten Rennen, es hat sich bei euch beiden nochmal eine ganz neue Dynamik entwickelt. Weil ich persönlich auch das Gefühl habe, es wirkt einfach nochmal ein Stück weit, ja, wie soll man das oft, revitalisiert, so ein bisschen. Also weißt du, was ich meine?
ich schau, der Marc ist Rennfahrer, Motorsportler durch und durch. Der hat seine helle Freude daran, wenn es wirklich ernsthafte Duelle gibt, Rad an Rad. Ja, was wir in Shanghai hatten mit Ricardo und mit Sebastian Vettel oder auch jetzt in Bahrain waren ja auch ein paar Situationen dabei, wo du merkst, jawohl, das ist so, wie wir es haben wollen, so wie es sein muss, dieser pure Motorsport, der sich da entwickelt, wenn da mehrere Autos von weniger Sekunden hintereinander herfahren und sich Gedanken machen, wo sie den dann angreifen können, das ist ja großartig. Das sind so Dinge, die natürlich ihnen unfassbaren Glanz in die Augen bringen. Das ist bei mir natürlich auch so, aber er kennt natürlich die ganz wilden Zeiten noch, wo es eigentlich ständig so war, als aktiver Fahrer auch noch. Und ich glaube schon, dass das für ihn auch nochmal ja so ein Beschleuniger ist, ja, um da komplett ja das zu spüren, was es ausmacht, ja, den Motorsport zu lieben. Und das ist vielleicht das, was du meinst, ja.
Genau,
ja. Das ist bei mir auch so. Ich merke das natürlich auch. Du hast halt wesentlich mehr Feuer, wenn du merkst, jawohl, da passiert was. Ohne jetzt die letzten Saisons zu schmälern in der Art und Weise, wie sie abliefen. Wir hatten da auch gute Rennen und auch spannende Rennen. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du zwei verschiedene Teams hast, zwei verschiedene Kommandostände, die versuchen, sich gegenseitig auszudrücken. Das waren natürlich Dinge, die in den letzten Jahren mit Mercedes an der Spitze nicht so funktioniert haben, weil es ist doch ganz klar, Ingenieur rechts weiß ja, was der Renningenieur links macht. In der Mitte hast du den Chefstrategen, der für beide die Strategie entwickelt. Da werden sich ja keine Fallen gestellt. Also das ist ja Quatsch, bringen die alles mit, die Daten sind offen, das ist ja lächerlich. Wenn du jetzt allerdings einen Kommandostand rot auf der einen Seite hast und einen silbernen auf der anderen, sitzen dort Menschen, die sich Gedanken machen, wie können wir die silbernen reinlegen oder andersrum, wie können wir an denen vorbeikommen oder wie können wir es gestalten, dass die eben nicht an uns vorbeikommen. Und somit klügeln da Leute was aus und machen sich ihre Gedanken, machen auch Fehler unter Druck, wie wir es bei Mercedes gesehen haben, ja, oder sind angefeuert durch das, was da möglich ist, wie bei Ferrari. Und das ist natürlich was ganz was anderes. Außerdem darf man auch nicht vergessen, wir haben zwei mehrmalige Weltmeister, die da gegeneinander fahren. Wir haben einen Sebastian Vettel, der viermal Weltmeister war. Wir haben einen Lewis Hamilton, der dreimal Weltmeister war. Das sind alles Dinge, die natürlich diesem Ganzen noch ein bisschen eine extra Würze geben. Wir haben zwei Megateams mit Mercedes mit unfassbarer Tradition, genauso wie Ferrari natürlich noch viel, viel mehr, die in ihrem 70. Jahr sind in diesem Jahr. Da steckt so viel drin, so viele Geschichten, so viele Emotionen, dass das, was da wir die letzten Jahre gehabt haben, natürlich komplett runterfällt. Insofern ist das wie gemalt, ja, für ein spannendes Jahr 2017, und wir sehen ja, die ersten drei Rennen bestätigen das ja auch.
Wir haben als drei Knackpunkte vor dem Rennen in Russland in unserer Ausgabe festgemacht, die Reifen, den Start und ja, sowas wie Teampolitik, ne, was ja auch in den letzten Rennen schon ein bisschen zutage getreten ist. Du hast jetzt gerade Rot-Silber schon besprochen. Können wir vielleicht, und dann kannst du vielleicht auch sagen, welcher dieser Knackpunkte vielleicht für dich am wichtigsten ist, können wir auch mit Dunkelblau wieder rechnen, sprich mit Red Bull in Russland?
Ich glaube, das kommt noch ein bisschen zu früh, um ehrlich zu sein. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen ab vom Wetter, wie sich das da verhält. Wir erinnern uns an Shanghai, da war es kühl und da ging der Red Bull eigentlich ganz gut im Rennen vor allem. Das ist ja die große Stärke von denen. In der Quali ist immer schwierig, im Rennen schauen sie dann doch ein bisschen besser aus. Schwer zu sagen, ne? Also es ist so, dass die Strecke in Shanghai, in Sochi, eine Strecke ist, die jetzt nicht so sehr auf die Reifen geht. Ich kann mich daran erinnern, vor drei Jahren, da ist der Nico Rosberg, hatte in der ersten, oder was, ist egal, es war jedenfalls irgendwann, da hatte er in der ersten Kurve einen Unfall und ist dann in der ersten Runde, glaube ich, an die Box gekommen und hat die Reifen gewechselt und ist komplett durchgefahren damit. mit der weichere, also mit einer Mischung, die ja weicher ist, als wir sie in diesem Jahr haben. Ich glaube nicht, dass wir große Reifenabnutzung haben werden an diesem Wochenende. Was wiederum heißt, es wird mit Sicherheit ein Einstopprennen. Und da geht über die Taktik relativ wenig. Und das, ich glaube auch nicht, dass das der ganz große, der große Knackpunkt sein wird dann in diesem Jahr. Das Einzige kann natürlich sein, wenn es so kalt ist, dass sie die Reifen nicht auf Temperatur bekommen. Das ist vielleicht auch wieder eine Nummer, passieren vielleicht Fehler und sie rutschen weg. Aber sie werden halten. Also ich glaube nicht, dass da ganz große Probleme geben wird. Und das ist natürlich dann schlecht für Red Bull in dem Fall, um da vorne mitzuschwimmen. Vom Motor her auch noch nicht. Da gibt's von Renault erst ein Update. Barcelona wahrscheinlich nicht. Eher Kanada, was ich so gehört habe. Und aerodynamisch. Es ist halt auch nicht so die mega Aerodynamikstrecke. Klar, da sind ein paar 90-Grad-Kurven drin. Aber um die ganz große Stärke dort auszuspielen, glaube ich, ist der Red Bull noch nicht so, wie man sich das wünscht, aerodynamisch. Das wird sich ändern. Also ich glaube, es wird ein Zweikampf, außer es gibt irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, was das Wetter anbelangt. Aber es schaut eigentlich eher nach viel Sonne und Temperaturen so um die 18 Grad aus.
Also wer den Start gewinnt, gewinnt das Rennen.
Ja, außer wir haben Safety-Car-Phasen, was natürlich da auch passieren kann. Das ist ja ein halber Stadtkuss. Also die Banden oder die Betonwände sind ja relativ nah dort. Das ist durchaus möglich, ja. Vor allem, was ich vorhin meinte, mit die Reifen kommen nicht auf Temperatur. Das heißt, die bleiben kühl, rutschen dann deswegen. Und da kann es dann schon mal sein, dass da der ein oder andere in die Mauer kracht irgendwie. Also das ist schon möglich. Und dann hast du eine Safety-Car-Phase und dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Also es wird auf jeden Fall so oder so spannend, das ist klar. Vor allem eben auch, weil auf die Fahrer drauf ankommen wird. Und gerade die ersten sechs Fahrer und sechs Piloten durchaus in der Lage sind, dort aufgrund ihrer Qualität auch Dinge zu machen, mit denen vielleicht dann auch der Gegner in dem Fall nicht rechnet.
Sascha Roos, @sky_sascha_r, das ist deine Twitter-Adresse, da könnt ihr ihm folgen, ihr könnt ihm Fragen stellen, ja, wenn ihr während der Sessions eine Frage beantwortet bekommen wollt, das machen Marc Surer und er sehr gerne. Ich wünsche dir eine gute Reise nach Russland, ja, komm gut an, komm auch gut wieder zurück und viel Spaß am Rennwochenende.
Ja, danke, wenn es im Visum hinhaut.
Ja, das hoffen wir aber mal jetzt ganz dringend und ich hoffe, dein nächster Besuch bei uns, das dauert auch nicht mehr so lange dann danach.
Gerne, immer gerne. Danke, schöne Grüße.
Noch eine kurze Pause und dann geht's noch einmal kurz weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Ein letztes Mal melden wir uns zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschka und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de sind auch wieder am Start. Aber wir melden uns eigentlich nur kurz, um Tschüss zu sagen und euch viel Spaß zu wünschen für den großen Preis von Russland. Macht euch ein schönes Rennwochenende, ja, setzt euch vor den Fernseher und schaut am besten alle Sessions. Es lohnt sich, ja, trotzdem immer, ne, bei der Formel 1 dabei zu sein. Um 14 Uhr dann das Rennen am Sonntag, das erste Freitraining um 10, das zweite Freitraining um 14 Uhr am Freitag, am Samstag um 11 Uhr das dritte Freitraining und um 14 Uhr das Qualifying. Und wie gesagt, das Rennen am Sonntag um 14 Uhr. Und nächste Woche hören wir uns natürlich dann wieder hier bei meinsportradio.de mit der Rückschau auf den großen Preis von Russland. Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als euch zu empfehlen, uns bei iTunes zu abonnieren, 5-Sterne-Rezension zu hinterlassen und ein paar Worte, was machen wir gut, was machen wir schlecht, das wollen wir natürlich wissen. Kommt mit uns in Kontakt bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR und liked uns bei Facebook. Ich bin raus, Ruben Zimmermann, du darfst dich natürlich auch noch verabschieden.
Ganz genau, viel Spaß beim Russland Grand Prix und natürlich immer brav den Live-Ticker auf motorsporttotal.com beziehungsweise Formel1.de verfolgen.
Bitte macht das. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Genau, ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Rennen und ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. Das Rennen ist ja am langen Wochenende, das heißt, ihr könnt das ganz, ganz bequem gucken, weil Montag ist ja frei. Also das ist auch eine super Sache dann und ich denke, das wird wieder ein sehr interessantes Rennen und auch ein sehr interessantes Rennwochenende. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und wir hören uns nächste Woche hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.